Guten Morgen, meine Damen und Herren. Die meisten haben ja, einige haben halt nicht in dieses in das Portal geguckt oder so, nachdem es ja das kommentierte Folienverzeichnis nicht mehr schriftlich gibt. Ich schreibe nochmal die Nummer auf. Ich meine natürlich, das ist so 1831. Das ist eine einfache Nummer. 18381, also spiegelbildlich auch noch. Ein Palindrom. Was ist Philosophie, heißt das? Und das wollen wir ja miteinander lesen. Wie weit wir kommen, das hängt an uns allen. Also wir wissen das ja von früher, mal kommt man ein paar Seiten weiter und mal bleibt man an einer Seite hängen. Das spielt ja gar keine Rolle. Die Hauptsache, wir denken miteinander und diskutieren, worüber es geht. Das, was ist theoretisch, praktisch zu sagen? Also wer ein Schein braucht. Ein Sitzschein ist ja eine einfache Sache. Den gibt es, wenn man nicht öfter, also öfters darf man zweimal gefehlt haben. Bei 6 Veranstaltungen sagt das Haus also so, nicht? Die müssen es sein. Wer also viermal da war, der kann beim letzten Mal einen sogenannten Sitzschein kriegen. Wer eine Arbeit schreiben will, der sollte sich irgendetwas überlegen. Ich habe selber keine Themenliste gemacht, weil ich kein Forschungsprojekt habe oder so. Man kann irgendwas nehmen, was in irgendeiner lockeren Form hiermit zusammenhängt. Also man kann über alles schreiben, wenn man will. Sinnvoll wäre es nur, damit man sich nicht verliert, dass man mit mir da vorher redet. Ich bin immer ab 8:30 hier bis um 9:00 hinterher. Die da sind, wissen das ja schon, mich länger kennen. Hinterher renne ich immer schnell weg, damit ich noch meinen Zug kriege um 5:11, damit ich dann 14:45 wieder also in Offenbach bin. Aber vorher bin ich immer da. Wer in der Vorlesung außerdem noch ist, danach bin ich ja auch zu sprechen, also mal Zeit für Sprechstunden, dann, das macht man auch da besser vorher aus, damit man nicht umsonst wartet dann. Also irgendein Thema, wo sich jemand überlegt, was möchte ich machen, entweder eben was über Philosophie oder was zu einem dieser Philosophen, dass sich jemand überlegt, welche Schrift will er dort zugrunde legen oder was denkt er sich an 2 oder 3 Sachen aus der Sekundärliteratur und dass wir dann ein bisschen drüber sprechen. Und dann die Abgabezeiten, die stehen ja irgendwo in dem Vorlesungsverzeichnis, aber dann steht dann auch dabei, dass man das mit dem Einzelnen nochmal abreden kann, mit dem Dozenten. Also das ist dann mir nochmal gleich. An sich ist es ja sinnvoll, dass man sich an die Zeiten hält, weil das nächste Semester wieder andere Herausforderungen hat. Und was dann geschrieben ist, ist dann geschrieben, statt dass man das so weiterzieht als Altlast. Aber das ist nicht meine Sache, das sind erwachsene Leute. Ich wollte es nur einfach so sagen. Und ansonsten lesen wir eben hier, das zu empfehlen wäre, wenn Sie immer so ein bisschen vorlesen und schon ein bisschen schauen, dann kann es fruchtbarer sein mit dem Austausch. Und dann machen wir es so ähnlich wie bei der Vorlesung. Also ich fange erstmal an zu reden und hoffentlich mischen Sie sich ein. Mit Widerspruch, mit Ergänzung, mit Nachfragen zu diesem und zu anderem, was sich dann dort anschließt. Ich finde das also eine sinnvolle Auswahl. Man kann jedem immer sagen, warum gerade so und nicht anders. Aber ich glaube, dass man damit etwas anfangen kann. Mit diesem westlichen Phänomen Philosophie. Allgemeine Weltweisheit und Reflexion gibt es natürlich überall. Das hat zum Menschen dazugehört. Und wenn ich diese kantische Definition von Philosophie im Weltverstand, wie er sagt, übernehme, dann kann man von dort her sagen, dass eigentlich alle Menschen irgendwie Philosophen sind. Er sagt, es gibt 3 Fragen, die man dann stellt. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und das will man so mit schöner kantscher Prägnanz formuliert, auch die Wahl der Verben dabei. Es ist jedes Mal einfach eine andere Dimension nochmal, die hineinkommt. Was kann ich wissen? In welchem Sinn auch immer, was soll ich tun? Das ist tatsächlich die Frage, dieses Wozu des Menschen, wozu bin ich eigentlich da? Von woher kann sich ergeben, dass man sagen kann, es ist gut, dass es mich gibt? Und dann diese 3. Frage, angesichts unserer Grenzen, unseres Scheiterns, unserer Erwartungen und Hoffnungen, was darf ich hoffen? Und dann sagt er, diese 3 Fragen gehen zusammen in eine 4. Frage, was ist der Mensch? Hier schließe ich ja dann gern diese Bemerkung an, dass man immer wieder lesen kann, bei Heidegger auch sogar, wer ist der Mensch? Die Leute meinen, das sei dann irgendwie persönlicher, wenn man das so formuliert. Tatsächlich müsste man einfach sagen, das ist gut gemeint, aber schlechtes Deutsch. Ich kann nicht sagen, wer ist der Mensch? Ich kann sagen, wer bin ich? Wer bist du? Wer ist der oder die da? Aber man kann nicht sagen, wer ist der Mensch? Da kann man nur sagen, was ist der Mensch? Also eine Frage der Supposition. Was ist der Mensch? Und dann würde ich als fünfte Frage anschließen, mit einer Antwort schon, die aber eine Frage beinhaltet. Der Mensch ist der, der sich und andere fragt, wer bist du? Dann käme das Wer rein. Zunächst mal gehört das wirklich nicht hin. Also was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? Und dann schließe ich an, der Mensch mit einer ersten Antwort, der Mensch ist der, der sich und andere fragt, wer bist du? Da kommt dann dieses Wer hinein, so dächtig, sodass der Mensch tatsächlich entscheidend ein Wer ist. Aber man kann nicht fragen, wer ist der Mensch? Weil da genau diese Unvertretbarkeit des Personalen hineinkommt an der Stelle. Und dann bleibt das in dieser Spannung, dass der Mensch einmal alle Menschen sind und dann ist es jeder Mensch nochmal für sich, was dann mit diesem Fremdwort der Person bezeichnet wird. Allgemeiner gesagt eben ein Jemand und was immer das heißt. Und wenn ich das so entwerfe, kann man sagen, dass diese Fragen wirklich von allen gestellt werden und wobei mir wichtig ist, nicht bloß gestellt, sondern immer schon beantwortet. Nicht theoretisch, aber durch unser Leben. Wie einer lebt, wonach einer fragt, was er studiert, was er wissen will, da steckt für ihn schon eine Antwort drin, was er meint, dass man wissen könne. In der Art, wie wir leben, steckt immer schon drin eine Antwort auf die Frage, was wir eigentlich tun sollen. Und in der Frage, was man hoffen kann, haben wir auch immer schon beantwortet, in der Art, wie wir unsere Prioritäten setzen, worauf wir planen, was wir vorziehen oder zurücksetzen. Also ich behaupte, diese vier Fragen hat der Mensch immer schon beantwortet, unmittelbar durch unser Leben tun wir das. Und jetzt halte ich es für sinnvoll, und das würde dann für mich jetzt hier die Philosophie heißen, wie wir sie jetzt machen, dass eigentlich jeder von uns diese seine Antworten versucht rauszukriegen, die er auf die Fragen gegeben hat oder gibt. Und zweitens sich zu fragen, ob die Antworten richtig sind. Also von dort her würde ich behaupten, jeder hat schon eine Philosophie, aber wenn er sie nicht reflektiert, ist die Gefahr ziemlich groß, dass sie nicht die beste ist. Sagen mal suboptimal, ne? Das ist dann die Formel dann dafür. Ne? Dass man da mal gucken müsste, wer da vielleicht was zu korrigieren. Und deswegen gehört für die Alten, ist die Philosophie eine Lebensform. Einen der schönsten Texte dazu haben sie in diesem Lexikon, das jetzt auch schon also ein halbes Jahrhundert alt ist, Sacramentum Mundi. Wenn Sie dort den Artikel Philosophie anschauen von Richard Schaeffler, der ja auch hier in diesem Haus lehrt, der stellt das sehr schön dar, Philosophie als Lebensform. Ich bin so gut, die platonische Schule etwa, das war ja sowas wie eine Art Orden oder so. Die haben ja nicht bloß also da irgendwie studiert, die haben zusammen gelebt, zusammen gebetet, zusammen reflektiert. Also diese Form, die dort hineingehört. Und so der Philosoph ist für die Antike der Stoiker, da gehört die Gelassenheit hin und all die Dinge. Also das war für die eine Lebensform. Und deswegen war es auch wie selbstverständlich, dass dann die Christen sagten, wir sind eine neue Philosophie, Nostra Philosophia. Und haben ja auch bezeichnenderweise, das ist ja ein Gedanken, der Benedikt so wichtig ist, nicht angeknüpft bei den Religionen. Die haben nicht gesagt, jetzt gucken wir mal, ihr habt da den Zeus oder so ähnlich, sondern die haben angeknüpft bei den Philosophen und deren Götterkritik. Die Verkündigung erstmal, weil das eigentlich Philosophie heißt. Also Philosophie, so diese Grundfragen, diese vier Fragen, vielleicht noch mal eine Antwort dazu. Und dann jetzt, Philosophie einen Schritt weiter, eigentlich die Reflexion auf diese Fragen. Da sehen Sie auch, wie eng hier Theorie und Praxis, Denken und Leben miteinander ursprünglich verbunden war. Und das werden wir schon in den Texten sehen, wie das dann da schon anfängt auseinanderzutreten, eben Sophia auf der einen Seite und Technik auf der anderen, während das in den ersten Texten eins ist noch. wie gestern schon gesagt, Wissen heißt zunächst mal, sich zu benehmen wissen, umzugehen wissen, mit, was weiß ich, Segeln, mit dem Ruder, mit Handwerkszeug oder wie immer, dass das hier hineingehört. So, und vor diesem Hintergrund ist es, finde ich, reizvoll, jetzt zu gucken, wie tatsächlich dieser Begriff der Philosophie dann so entstanden ist, mit dem Grundbegriff Sophia. Ich gehe nochmal zurück auf diese Grundtauglichkeiten des Menschen vorweg, nach den Griechen. Wenn wir sagen, der Plato macht diese Einteilung in die drei Seelen oder Seelenteile des Menschen. Wenn man von unten anfängt, dann ist das unten das Epigenetikon. Die Begierdeseele. Dann gehört hier das Thymikon hin. Die aggressive, die Mutseele. Und hier haben wir das Logikon. Die Vernunftseele. Der Hieronymus entdeckt dann, als er die vier Wesen da beim Ezechiel behandelt, bei der Übersetzung, ja noch über dem, dann ordnet er diese vier Bilder dem zu, hier der Stier, hier der Löwe, hier der Mensch, hat dann hier noch den Adler darüber, und der Adler, das ist dann für ihn das Urgewissen, die Synteresis, Lateinisch dann Synteresis oder Synteresis. Das Ungewissen, dass man das Gute tun soll und das Böse lassen soll. Aber wir sind jetzt erstmal hier in diesem Bereich, das andere kommt ja dann später. Also diese drei Seelen. Und jetzt sagt die Antike, der Mensch ist dann recht, wenn diese drei Seelenteile, wenn die in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen. Deswegen ist die Urtugend die Gerechtigkeit für die Antike, die Dikaiosyne. Später werden die sogenannten Kardinaltugenden, die dann durch Ambrosius Kardinaltugenden heißen, von Cardo die Türangel, werden dann anders gegliedert. Dann ist das erste die Klugheit. Aber so ist es erstmal bei den Griechen, also die Dikaiosyne, das innere Stimmen zueinander dieser drei Seelenteile. Und weil der Mensch ein bisschen klein ist, macht ja dann der Platon in seinem Hauptwerk Der Staat die Sache so, dass er den Staat als Großmodell für den kleinen Menschen nimmt. Und dann sind das Logikon die Philosophen und das Thymikon die Soldaten und das Epigenetikon eben der Rest. Die Bürger, die Bauern, die Handwerker. Das so verteilt. Schließt er ab, und wenn die drei miteinander richtig stimmig sind, dann ist die Grundtauglichkeit des Menschen, die Arete, ist dann die Dikaiosyne. Und damit das aber stimmt, müssen auch diese drei Seelenteile jeweils ihre Tauglichkeit zeigen. Und da gehört für das Logikon hin die Phronesis, also die Vernünftigkeit, oder Sophia wird das genannt. Da taucht es da auch schon mal auf. Also Phronesis oder Sophia. Für das Thymikon ist es die Andrea. Andrea, von Andrea der Mann, heißt dann wörtlich die Mannhaftigkeit. Und für das Epigenetikon ist es die Sophrosyne, die Vernünftigkeit. Wir kennen das dann lateinisch, dann heißt dann diese Phronesis oder Sophia heißt dann Prudentia, Klugheit. Sehen, dass da bei all dem immer schon so charakteristische Verschiebungen passieren, nicht? Ist denn die Klugheit wirklich also diese Fundamentalbestimmung oder hat es die Klugheit, fragen Sie bitte nach, wenn ich da so schlecht geschrieben habe, so dass Sie es nochmal wissen wollen, einfach, wenn was ist, rühren Sie sich bitte einfach. Also hier lateinisch dann die Prudentia, die Klugheit. Was ja schon eine merkwürdige Sache ist, weil die Klugheit nochmal sich eigentlich eher auf die Mittel bezieht als aufs Ziel. Von klüglich ganz zu schweigen. Also Luther übersetzt also, lass mich meine Jahre zählen, auf dass wir klug werden. Ich finde es besser, wie das jetzt übersetzen, dass wir weise werden. Ums Klügeln geht es schon gar nicht, sonst geht es eigentlich um die Grundweisheit. Nicht? Aber das haben die erstmal, also Prudentia nennen das also die Alten. Dann hier an die Stelle der Andrea kommt also dann eigentlich das Wort, was für Virtus überhaupt da ist. Virtus ist auch von Wir, der Mann, und ist eigentlich die wörtliche Übersetzung von Andrea bei der Tapferkeit, die dann dorthin gehört. Fortitudo wird meistens gesagt dann, nicht? Weil das Wort Andrea besetzt ist eben für das Wort Tugend überhaupt im Lateinischen. Wobei eben jetzt die Tapferkeit ja zwei Seiten hat, die man dann wieder mal unterscheiden muss. Eher diesen Charakter des Angriffigen, des Mutigen und dann des Aushaltens. Also Tapferkeit und Mut kann man nochmal unterscheiden. Und da ist natürlich das Aushalten von Angriffen tapferer als der Angriff selber. Deswegen gehört das zu den alten Kriegslisten, den anderen schon mal zu einem Ausfall zu verleiten. Dann ist man schon in der besseren Lage, wenn man darauf vorbereitet ist. Und dann hat er sich schon daneben benommen. Und das Letzte, die ist dann die Temperantia an sich, das Maßhalten, das Abstecken der Bereiche, wo dann jetzt Pieper dann gesagt hat, Zucht und Maß. Mal gucken, was nimmt man dort für ein Wort. Also das ist so diese Grundtauglichkeit, wie sie die Griechen dann entwerfen. Also hier war die Fortitudo. Und hier haben wir die Temperanz hier. Und das ist natürlich hier die Justitia. Das so als, weil der Mensch eben ja das Wesen ist, der erst lernen muss, Mensch zu sein. Deswegen ist das bei den Menschen so kompliziert, was man daran sieht, dass wir zwei Gegenbegriffe zu Mensch und menschlich haben. Man kann sagen Mensch und Nicht-Mensch, menschlich und nicht-menschlich. Also wir sind keine Tiere, keine Steine, keine Götter, aber wir sind in der Gefahr, unmenschlich zu werden. Und unmenschlich können nur Menschen sein. Weder Tiere sind unmenschlich noch Götter, sondern nur Menschen. Also diese fatale Geschichte. Der Mensch benimmt sich unmenschlich, erklärt dann, das ist menschlich und hat obendrein noch recht. Das ist ja genau die Spannung, die da nochmal drinsteckt. Und weil der Mensch erst der werden muss, der er ist, weil er eben erst menschlich lernen muss, weil Lernziel Menschlichkeit ein Lernziel ist, Menschlichkeit. Deswegen haben wir diese ganzen Probleme und deswegen gibt es also dann so etwas wie diese Suche nach der Weisheit. Nach der Philosophie, weil der Mensch sich hier anvertraut ist. Wir hatten das vorhin so gesagt, der Mensch ist der, der sich fraglich ist. Er fragt nach sich, wer ist man? Fraglich ist er deswegen, weil er noch nicht festgelegt ist. Nicht festgelegt ist er, weil er sich selbst bestimmen soll. Aber nicht in absoluter Autonomie, sondern in der Antwort auf Anfragen. Von dort her meine ich, ist der Mensch gar nicht in erster Linie ein Wesen der Frage. Das war der Ausgangspunkt. Paterana geht von der Frage aus. In seinem ersten Karana, in seinem ersten Buch schon nach dem Mensch geht er von der Frage aus. So hat es dann auch Koret in Innsbruck gemacht, die Frage. Ich meine, dass der Mensch eigentlich der ist, der gefragt ist und nicht der, der selber fragt. Natürlich fragen wir, aber indem wir fragen, merken wir eigentlich, dass wir gefragt sind. Theologische Klammer auf, von wem und in welcher Situation, da wird gefragt, Adam, wo bist du? Man sitzt nackert hinterm Busch. Das ist eigentlich die Ausgangsfrage. Deswegen ist das Ganze gar nicht so theoretisch und so harmlos. Das steckt eigentlich noch dahinter. Also man sagt so leicht, der Mensch ist der Fragende und der Sucher. Ich meine, der Mensch ist eigentlich der, der zur Antwort gerufen ist. Er wird gefragt. Vergessen manchmal auch die Kirchen, sie meinen, sie müssten dauernd antworten. Sobald ein Problem auftaucht, macht man gleich eine Tagung da in der Akademie und hat schon eine Antwort darauf. Anstatt erstmal zu sagen, nein, erstmal sind wir angefragt. Wer wollen wir denn sein? wie wollen wir das denken und tun? Sodass also in der Frage nach uns wir eigentlich entdecken, dass wir da angefragt sind. So hat man auch gesagt, Gott ist vielleicht weniger eine Antwort auf unsere Fragen als eine Frage an uns. Christlich würde man dann sagen, wie stellst du dich dazu, dass dir die Füße gewaschen werden? Nicht? So müsste man das formulieren. Das ist eigentlich die Frage, die an uns ergeht. Willst du dich lieben lassen? Aber das ist schon jetzt sehr viel, das steht nicht in der Philosophie erstmal. Nicht? Aber das ist so eine Antwort, die darauf dann von woanders her formuliert wird. Müsste man mal gucken. Also, wieso geht es so um die Weisheit, um das Wissen, um die Vernünftigkeit hier, um das Mitdenken, das Bewusstsein, weil der Mensch nicht der ist, der er ist, und er ist auf dem Weg zu sich. Diese eigentümliche Verbindung von Werden und Sein. Und jetzt fängt ja die Sammlung so an, dass sie erstmal so bei den ganz frühen Formen zeigt, was da Wissen erstmal heißt und dass Wissen erstmal technisches Wissen ist. Das sind die ersten Texte. Wir gucken auf der Seite 22, nicht? Wie die Schnur abmisst den Balken des Schiffes. Also, dass man einfach handwerkliches Know-how hat. Das sind die ersten Bestimmungen. Eben, für die, die da später kamen, oder ich kam jetzt einfach beim Nachbarn rein, das ist also die Reklamnummer von dem Heftchen, will sie also besorgen. Sie sitzen da so alleine, sie könnten sich ja da auch darüber rocken, nach rechts oder links und da irgendwie gucken, aber gut, jeder, wie er sieht. Also, das ist dieser erste Text aus der Ilias, wo das auftaucht, mit dem Sophos-Sein, dem Wissend, wo ich gesagt habe, sich benehmen Wissen, umzugehen Wissen mit Handwerkszeug, wo so etwas möglich ist. Das ist also die erste Dimension, die hier auftaucht. Und wenn Sie dann den zweiten Text dann nehmen vom Xenophanes auf der Seite 23, wo es dann schon heißt, besser als Männer- und Rossekraft ist die Sophie, unser Wissen. Denn was soll eben ein tüchtiger Faustkämpfer, der da hervorragt im Fünfkampf oder im Ringkunst, wenn er nicht weiß, wie man eine Stadt in Ordnung hält? Also dieser Gedanke, dass tatsächlich vor dem anderen das hier kommt, dann war ja nochmal wichtig, auch das gehört noch zu dem, was mit Sophia gesagt ist. Also Sophia ist einerseits und Phronesis die Tauglichkeit des Logikon. Wie kommt es aber zu Dikaiosyne, zur Übereinstimmung der drei? Und da sagen die Griechen, zu der Übereinstimmung kommt es, dass das Logikon in rechter Weise über das Thymikon und das Epitimetikon herrscht. In rechter Weise heißt nicht als Tyrann, sondern als König, als ordentlicher Sorger für auch, dass er jedem sein Recht einräumt, ihn nicht unterdrückt. Unordnung kommt, wenn irgendwas alleine losgeht. Wenn das Epitimetikon losgeht, die Begierden und das Herumschlagen, dann funktioniert es nicht. In der Ilias geht es die ganze Zeit um den Zorn des Achill. Menena eneta. Und da geht es also um diese Unbeherrschtheit, die hier im Thymikon steckt. Mit dem ganzen Unglück für die Griechen, weil die beiden sich da herum verkrachen, sterben haufenweise die Leute vor Troja. Sodass also die innere Ordnung dadurch erreicht wird, dass die Vernunft gegen die Leidenschaften, über die Leidenschaften herrscht, nicht einfach unterdrückt und kaputt macht, sondern sie regiert. Und da gibt es diese beiden Sorten der Leidenschaften, die begehrenden Leidenschaften und die irasziblen, die Tugenden. Das ist das Grundproblem der griechischen Ethik, Vernunft und Leidenschaft. Gleich schon in Klammern gesagt, das ist nicht das Thema der Bibel und der christlichen Tradition. Da heißt das Thema Gehorsam oder Rebellion. Denn da wird der Mensch nicht in derselben Weise auseinandergenommen, sondern er ist eins. Natürlich mit diesen Unterschieden in sich, dass Menschen sich beherrschen mussten, das haben die Leute immer gewusst. Aber die eigentliche Grundbestimmung ist hier, der Mensch verdammt, ist nicht einfach so in der Welt da, muss sehen, wo er bleibt und sich behauptet, sondern der Mensch ist gerufen aus dem Nichts und ist deswegen verantwortlich dem, der ihn ruft. Und er rebelliert dagegen. Das ist also eine andere Thematik, als hier bei der Begegnung dann dieser beiden Kulturwelten, Griechentum und Bibel, setzt sich erstmal in den ganzen Techniken oder so die ausgebildete griechische Denken durch. Und deswegen herrschen dann so diese Bestimmungen auch. Da haben sie so viel an Stoa in den Mönchsregeln, der Benediktregel und in all dem drin natürlich, dass sich das da so miteinander verquickt. Aber dieser grundsätzliche Unterschied, den sollte man nicht übersehen. Und der schlägt dann groß wieder durch, eigentlich erst bei Kant, indem der wieder vom Sollen redet in der Ethik. Und hier gibt es kein Sollen. Hier wird nicht gesollt, sondern hier in der antiken Ethik geht es darum, den anderen zu erinnern, was willst du eigentlich? Also das ist die Spannung zwischen dem unmittelbaren, unbedachten Wollen, jetzt will ich haben oder jetzt kriege ich meine Wut und tobe darum oder so, und dann muss mich die Vernunft zur Ordnung rufen. Das tut bei Homer noch nicht die Vernunft, sondern das ist dann eine Göttin, die extra da steht. Nicht die Athene sagt, also komm, jetzt beruhige dich. Kommt das ja noch von außen. Aber das ist hier der Gedanke, die Vernunft herrscht und regiert hier, der gegenüber falschem Wollen wird an das richtige Wollen appelliert. Das nennen dann die Scholastiker den Appetitus Naturalis, diese Grundstreben des Menschen, und auf den wird sich zurückberufen. Auch Thomas argumentiert immer wieder so, wenn er nicht gerade die Bibel auslegt, sondern wenn er eben da aristotelisch daraus denkt, dann geht es in dieser Form eigentlich eher, so sehr das andere im Hintergrund steht. Deswegen dann dieser enorme Einschnitt mit dem Kant, der sagt, das Sollen ist es und nicht die Suche nach dem Glück. Das erzähle ich einfach so vorweg, damit man das schon ein bisschen so im Hintergrund hat zu dem, oder erinnere daran, vor dem, was wir dann jetzt machen. Also daher jetzt auch hier eben, um das nämlich gleich zu sagen, was ich hier vermisse und was ich auch, wie man gesagt hat, dass ich das bei ihm vermisse, ist eigentlich die Vorfrage zu den vier Kardinaltugenden, ist die, dass ich eine Option fondamental treffe für das Gutsein überhaupt. Warum soll ich überhaupt gut sein oder anständig sein? Und da klingt das dann so bei den antiken, mittelalterlichen Autoren, dass man gar nicht anders kann als das Glück wollen. Und dann brauche ich nur noch die Klugheit, um die richtigen Mittel zum Glück festzusetzen. Und die Gerechtigkeit wird dann an der zweiten Stelle eingeordnet. Erst ist die Klugheit, ich muss die Wirklichkeit sehen, wie sie ist. Warum muss ich das sehen? Damit ich eben wirklichkeitsgemäß zu meinem Glück, zu meinem Ziel komme. Und woher dieses Streben kommt, das ist vorgegeben Appetitus Naturalis, das ist kein freier Wille. Ich bin nicht frei, nicht glücklich sein zu wollen, sagt diese ganze Tradition. Und ich gehöre zu der Minderheit, die sagt, das stimmt nicht. Ich kann sehr wohl mein Unglück wollen. Natürlich weiß ich, dann sagen diese, und das ist ja wirklich eine lange Tradition, die sagen dann, ja, natürlich kannst du dein Unglück wollen, aber dann erklärst du eben dein Unglück zum Glück. Sag ich, natürlich kann ich das so formal bestimmen und sagen, das Gute ist das, was ich will, und dann ist klar, dass man immer das Gute will. Die Frage ist, ob es stimmt. Gibt es nicht im Guten eine Selbstvergessenheit, und darum geht mir natürlich, die sich schon spiegelt im Bösen? Im Bösen, behaupte ich, kennen wir diese Selbstlosigkeit, seit wir 2,5 sind, also nämlich beim Schmollen. Er sagt, geschieht meiner Mutter recht, dass ich mir die Finger erfriere. Also man nimmt das Fingererfrieren in Kauf, damit es der Mutter recht geschieht. Das ist doch eine tolle Selbstlosigkeit. Ich meine, Verrückte, aber immerhin. Und wenn die schon im Bösen drin steckt, sollte sie dann nicht gerade im Guten auch noch drin stecken? Wie soll ich sonst jemandem dankbar sein, der liebt, wenn ich sage, der will ja sowieso nur sein Glück. Ist ja schön, dass das für mich dann was austrägt, nicht? Aber das ist doch nicht die Dimension. Ganz eigentümlich. Aber so sagt das, also diese große Tradition, bei Pieper heißt das, die ganze Dynamik des Geschöpfs ist Hunger und Durst. Und trifft sich dann natürlich mit Buddha. Der Durst. Stimmt das? Ich behaupte nein. Aber gut, lassen wir es erstmal so stehen. dass das damit hineingeht. Also unter diesem Entwurf, ich bin eigentlich mit diesem Grundtrieb unterwegs zum Glück, steht dann an erster Stelle die Frage, wie erreiche ich das? Heute gibt es wieder haufenweise Bücher zur Lebenskunst, wo man das nachlesen kann. Nicht? Diese ganzen How-to-do-Bücher, nicht? Die sich nicht bloß bewegen, wie man kocht oder was man für Salben macht oder wie man Brot bäckt, sondern auch nochmal, wie man überhaupt lebt oder glücklich wird. Nicht? Weil klar, glücklich werden will man, jetzt muss man nur noch erklärt kriegen, wie. Das nennt man dann Lebenskunst. Frage ist, ob wirklich Lebenskunst das Höchste ist.
Aber könnte es nicht schon sein, dass wenn eben diese Schmollphase einsetzt, dass da Wille gegen Wille steht?
Das meine ich auch. Während die ja sagen, an sich ist dieser Grundstreben da und dann gibt es natürlich diesen Willen gegen Willen, da kann man zeigen, wo der herkommt, weil wir de facto eben mit anderen zu tun haben. Deswegen ist diese Erstregel, dauernd sagen die Eltern, was man tun soll und das ist ja auch eine schreckliche Dressur, warum muss man ausgerechnet das Messer in die rechte Hand nehmen? Nicht? Und wenn man in Deutschland lebt, muss man die Hand auf den Tisch tun, dann lebt man in England, dann muss man die Hand wieder unter den Tisch tun. Also es ist ja wirklich schrecklich, was da alles los ist an Dressur, nicht? Und sagen die Leute, ich will nicht.
Ja, und da fängt aber für mein Gefühl eben schon die kulturelle Prägung.
Also so ist es, ja, klar.
Vielfach ist das Schmollen auch eine Folge vielleicht, weil die Eltern erst einmal auch von der kulturellen Prägung was wollen, was vielleicht im Organischen für das Kind noch nicht einsehbar ist.
Selbstverständlich, genau, Sie haben völlig recht, das ist es nämlich. Das fand ich ja so toll, wenn Sie den Film, vielleicht haben wir von Ihnen den früher gesehen, vom Truffaut gab es einen Film Wolfskind. Wo da eben in Südfrankreich, ist ja nach einer wirklichen Geschichte, weil eben da so ein Kind da verwildert gefunden hat, wie das ja auch aus Indien berichtet wird, auch mit Fotos. Und dann wird da geschildert, wie der Lehrer jetzt natürlich besten Willens oder so versucht, dieses Kind zu zivilisieren. Muss dann Schuhe anziehen, was er natürlich noch nie getan hat, nicht? Muss schreiben lernen, all die Geschichten, wo so ganz deutlich wird, was das, wie viel daran wirklich an Gewalt und an Abrichtung drin steckt, weswegen dann der Freud ja ein ganzes Buch schreibt über das Unbehagen an der Kultur. Mein Beispiel ist ja immer, dass natürlich Sprachenlernen auch eine Dressur und eine Verletzung ist. Mein Beispiel, kein chinesisches Baby hat Probleme mit dem R. Das haben erst erwachsene Chinesen. Weil die inzwischen durch ihre Sprache so verbildet worden sind, dass sie es jetzt nicht mehr richtig sprechen können. Kann man so formulieren. Und das gilt natürlich für alles, was Kultur heißt, die Natur wird in irgendeiner Weise zurechtgestaucht, wie es eigentlich den Leuten nicht passt. Deswegen tritt jede Revolution immer mit dem Anspruch auf, zurück zur Natur. Ob die das ausdrücklich so formulieren, aber darum geht es immer. Ob sie sagen, als Adam Grub und Eva Spann, wo war denn da der Edelmann? Oder wo sie hingucken, es geht immer darum, die Kultur als eine Zurichtung des Menschen rückgängig zu machen im Namen der Natur. Die Frage ist nur, ob das ein Weg für den Menschen ist. Können Sie auf allen Stufen sehen, zum Beispiel in Monte Verita, wo die Leute dann gesagt haben, wir laufen jetzt nackert rum und entdecken überhaupt den Lichtleib oder so all die Geschichten. Nicht? Und gesagt, so wie die Tiere sich nicht schämen, schämen wir uns auch nicht. Nur, dass beim Menschen dann Schamlosigkeit rauskommt, im Unterschied zu den Tieren. Und dass der Mensch, wenn er die Kultur los wird, nicht natürlich wird, sondern unkultiviert. Und das ist wieder ein Kulturbegriff.
In dem neuen Film von Lars von Trier, ja. Im Antichrist, geht es ja letztendlich. Er sagt nichts anderes, als dass das eigentlich Böse die Natur ist.
So, eben, das ist jetzt die andere Methode. Nicht? Eben, Sie sehen sofort, wie sich hier diese Möglichkeit öffnet. Entweder sagen die einen, jede Kultur ist das Böse und ich muss natürlich werden. Und dann gibt es die andere Richtung, die sagt, die Natur ist das Böse und da muss ich raus. Hegel setzt eigentlich auch eher bei diesem Zweiten an. Er sagt, der Mensch hat nicht im Paradies zu bleiben, das ist der Tiergarten, sondern der Mensch muss aus diesem Naturzustand heraus und deswegen sagt er auch extra, das Böse ist nicht das, was nicht sein soll, sondern das, was nicht bleiben soll. Das sagt er sowohl für den Naturzustand wie zugleich für den Sündenfall selber, der ja schon das Heraussteigen aus dem Naturzustand ist, nach Meinung dieser unserer Philosophen. Unser deutscher Idealismus, der da leider falsch liegt. Der ganze deutsche Idealismus von Kant bis Hegel sagen alle, der Sündenfall ist die eigentliche Befreiung des Menschen zur Kultur. Was in meinen Augen total falsch ist. Aber die Begründung ist die, die sagen, die Natur ist eben für den Menschen, weil er ein Kulturwesen ist, das, was er zu verlassen hat. Der Naturzustand ist Kampf aller gegen alle. Denken Sie, kommen so diese Geschichten, nicht? Vertragstheorien, Anfang der Neuzeit, hängt alles miteinander zusammen. Also entweder sage ich mit Rousseau, die Kultur ist das Böse, oder ich sage andersrum, wie ihm jetzt wieder Lars von Trier, nein, die Natur ist das Böse. Wir müssen die Natur überwinden. Das kommt aber an, wie man auf die Natur guckt. Nicht? Die einen gucken auf die Natur und sagen, wunderschön. Die anderen gucken auf die Natur und sehen das Fressen und gefressen werden. Und wer da nicht so genau hinguckt, der meint, wenigstens bei den Pflanzen gehe es friedlich zu. Aber das liegt ja nur daran, dass sie nicht schreien.
Aber wenn das einer durchpraktiziert, wie der in dem Film,
ja, eben,
dann ist das mit einer, das ist eine gnadenlose Theologie, könnte man sagen.
Ja eben, die ist wirklich schrecklich. Aber ich habe noch nicht gesehen, sondern nur darüber gelesen, aber das hat ja mir eigentlich schon gereicht. Ja, es ist wirklich schrecklich. Ja, klar, ist es so.
Da ist was dran.
Also nach beiden Seiten eben, ob ich das eine oder das andere das Böse nenne. Ich meine auch, man sollte vorsichtig sein, wenn wir von der Natur des Menschen reden, um das gleich zu sagen, ist das eben nicht gemeint. So, Natur des Menschen ist der ganze Mensch gemeint mit Leib und Seele, also da gehört die Kultur dazu. Und das andere fand ich schon immer als eine Anfrage, so seit der Gründung, wir machen bloß noch Natur, denn dann läuft durch, der Stärkste setzt sich durch und die Schwachen gehen unter. Das hat man immer wieder auch auf Berufung auf die Natur so gesagt. Und weil das ja auch im Tierrecht tritt, das ja auch auf, da werden also die Kinder werden umgebracht, die Jungen. Wenn ein neuer Löwe, also die Gruppe der Löwinnen übernimmt, bringt er alle Löwenbabys um, die da sind. Und dann werden auch im Nu die Löwinnen wieder empfangsbereit und kriegen dann also die neuen Kinder von dem neuen König jetzt. Automatisch, das ist einfach da hinein. Und so gibt es also auf vielen Stufen dieses Durchsetzen und Ausräumen, einfach der Natur folgen, der sogenannten Natur, das kann nicht richtig sein.
Ich habe noch eine andere Frage, wo wir vorher dran waren, das Streben nach Glück.
Ja.
Von dem sind wir ja geprägt von der Tradition,
ja,
ob man das weiß oder nicht.
So ist es.
Eigentlich alle Menschen, gelingendes Leben, all diese, ja, Sachen. Wenn, Sie haben gesagt, dass die Frage, ob das das Höchste ist,
ja,
was ist dann das Höchste, wenn man jetzt...
Ja, ja. Also ich, für mich stellt sich das so dar, dass ich sage, das, was ich eigentlich tun soll, ist jenseits von Glück und Unglück die rechte Antwort geben auf die Fragen, die mir gestellt werden. Ich habe ein Büchlein gemacht, extra unter diesem Titel zur Antwort berufen. Also so wie in dem Märchen von der Frau Holle. Da kommt man an einem Ofen vorbei und sagt, die Brote sind fertig, bitte rausholen. Und dann kommt man an dem Apfelbaum vorbei, die Äpfel sind zu pflücken. Und da fragt mich jemand nach dem Weg zum Bahnhof und da hat eine philosophische Frage. Und dort braucht jemand jetzt Hilfe, weil er da hingefallen ist oder was weiß ich. Und dort will etwas eigentlich wahrgenommen werden. Da gibt es so schöne Melodien, die verlangen einfach hingehört zu werden. Oder gibt es so schöne Bilder, in die Ausstellung sollte man eigentlich gehen. Oder so etwas. Nicht? Also ich meine, das Leben ist ein unentwegtes Angefragtwerden. Und die Frage ist, ob man in jedem Moment die richtige Antwort gibt. Und wir selbst sind eigentlich eine Frage an uns, wie willst du antworten? Wie willst du deine Stelle ausfüllen? Was willst du machen hier auf Erden oder so. Diese Grundhaltung, die meine ich, wäre es, dass das dann auch glücklich macht. Sofort klar. Aber es ist was anderes, ob ich sage, ich bin unterwegs und will die richtige Antwort geben. Neulich habe ich eine Woche lang mit 20 Schülern so aus dem ganzen Bundesgebiet zusammengearbeitet zu solchen Grundfragen, wie jetzt hier so intensiv von morgens bis abends da in Weimar. Und dann sagte auch eine von den Schülerinnen, sagte so 17-Jährige, ja, dann ist ja also ja doch Ehrgeiz das Wichtige. Sag ich, nee, Ehrgeiz überhaupt nicht. Leistungsbewusstsein. Etwas so gut machen, wie es geht, weil es dann den anderen hilft und nützt. Man kann nicht Arzt werden, wenn man faul ist und sucht nachher den Blinddarm unter der linken Schulter. Das geht nicht, nicht? Also man muss ja schon was lernen und was tun, um dann was zu können hinterher. Aber das wäre die Antwort, sich zu bemühen, die richtige Antwort zu geben, und das macht glücklich. Und da habe ich ja schon öfter auch darauf hingewiesen, wie ich dann so beglückt und freut sich immer, wenn man irgendwo Bestätigung erfährt, die ich dann so gelesen habe von Karol Wojtyła, wie er dann diesen Lehrstuhl für Ethik da übernommen hat in Polen. Und seine Vorgänger und seine Kollegen waren alles Thomisten, die sagten, nein, die Grundhaltung des richtigen Handelns und der Ethik ist das Glücklichwerden, das wahre Glück finden. Und hat er gesagt, das stimmt nicht. Und hat ein Beispiel konstruiert, das sind drei Freunde, einer von denen kriegt eine infauste Diagnose, ohne dass er es schon weiß. Und die beiden anderen überlegen sich, soll man es ihm sagen oder nicht. Und sagte, die haben sich nicht gefragt, ob sie glücklich werden, sondern sie haben sich gefragt, was sollen wir hier oder was dürfen wir hier nicht? Sind wir nicht verpflichtet, ihm das zu sagen? Oder sind wir vielleicht verpflichtet, es ihm nicht zu sagen? Also das heißt, die haben über das Sollen nachgedacht. Und das ist genau das, was ich dauernd sage. Haben über das Sollen nachgedacht und nicht darüber, wie werde ich glücklich. Deswegen meine ich, also in dem Punkt bin ich, wenn Sie so wollen, Kantianer. Mich trifft eine Anfrage und ich soll die möglichst richtige Antwort geben darauf. Dann macht mich das auch glücklich. Aber ich sage das nicht, um glücklich zu werden. Wer liebt, um glücklich zu sein, liebt doch gar nicht. Kann ja gar nicht stimmen. Sondern man liebt und nimmt auch das Unglück auf sich. Das gehört natürlich schon mal hinein. Mein Beispiel ist ja immer, wenn man liebt, vervielfacht sich sofort der Tod. Ich sterbe nicht nur mir, sondern einem anderen Menschen. Der andere Mensch stirbt nicht nur sich, sondern auch für mich. Haben wir schon 4 Tode. Also, dass man einfach guckt, es wird schon anders. Das Leiden gehört mit hinein und all die Dinge. Natürlich hofft man dabei auch glücklich zu werden und wünscht das den anderen. Das ist ja völlig wahr. Aber die Frage ist, ob das das eigentliche Ziel ist oder ob das Ziel nicht ist, gut zu sein statt glücklich. Soll man ja nicht auseinanderreißen, hängt alles zusammen, ist ja wahr. Aber es ist doch ein Unterschied, wenn ich, vielleicht gehört das eben halt zu Leuten, die Philosophen sind. Also dass man immer noch mal guckt, wie muss ich das nochmal strukturieren? Irgendwie sind wir alle Philosophen. So war ja mein Ausgangspunkt. Geht es mir wirklich darum, glücklich sein oder geht es mir darum, zu lieben? Was ist die höchste Form von Glück, kann man sich ja mal so rumfragen.
Wenn sich der Staat danach richtet, dass sie... dass eben die Kreditkarten weiterlaufen, obwohl eigentlich schon nichts mehr da
ja,
ist.
Eben, ja.
Er druckt Geld für die Bürger.
Ja. Aber das kann das ja nicht sein, sondern die sollen die richtige Antwort geben. Mhm. Nicht? Das gehört ja in Amerika gut. Dann gibt es nochmal den Pursuit of Happiness und das ist natürlich auch so eine sehr gefährliche Sache. Da muss man gar keinen Christen lesen, sondern Brecht. Alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Das ist die Liste der Verfolgten. Also es kann nicht darum gehen, was zu suchen, sondern man kann Glück haben, dass man gefunden wird. Jemand von seiner Lebensaufgabe, von seinem Thema. Ein Künstler, ein Autor von seinem Thema. Was ihn dann packt und worauf er dann antworten will. Das dreht sich ja um. Da bin ich nicht das Subjekt, sondern ich bin eigentlich der, der ergriffen wird oder sich ergreifen lässt von was. Und dann versucht darauf richtig zu antworten. Also ich meine, ich hätte gute Argumente für meine These, so in unserer Erfahrung. Wenn man da hinguckt. Glücklich werden wollen wir auch, das ist richtig. Aber ist es wirklich der eigentliche Motor? Nochmal, wenn man ganz konsequent dächte, wäre bei der Parole glücklich werden Dankbarkeit abgeschafft. Wenn aber Dankbarkeit weg ist, gibt es dann noch Glück. Das ist ja genau die nächste. Wenn es wirklich so ist, dass jeder eigentlich nur seinem Interesse folgt, warum sollen die Kinder den Eltern dankbar sein? Die Eltern wollten sich ja mir bloß verwirklichen und tun das immer noch. Wo soll das dann eigentlich nochmal hingehören, an welcher Stelle?
Könnte man so sagen, man kann sich diese Grundeinstellung, man kann es nicht kaufen.
Ja, das sowieso nicht.
Erstmal grundsätzlich.
Ja, ja.
Weil da fällt ja schon ja, sehr viel weg.
Ja, ja. Ja.
Da kommt man vielleicht schon näher an das Eigentliche ran, weil das ist ja so, gut, es gibt natürlich auch oberflächliches Glück, was man kaufen kann. Ja.
Gibt schon, aber das würde ich eben dann nicht so nennen. Deswegen haben ja dann auch die Leute unterschieden zwischen Glück und Glückseligkeit. Also Eudaimonia ist die Glückseligkeit, wo wir uns im Deutschen so behelfen. Und dann kann man sagen, Glück ist die augenblickliche, Paul Ricoeur hat das so gesagt, dieser französische Philosoph, der hat gesagt, Glückserfahrungen sind Fenster auf die Glückseligkeit. Paulus nennt das Arabon, erste Rate. Das ist nicht Unterpfand. Unterpfand ist ja, man kriegt so eine Deckung was anderes, sondern Arabon heißt schon Angeld. Also dann, also, es ist schon die erste Rate, es ist es schon, dass da schon drinsteckt. Und sagte, und das wäre Glück, aber der eigentliche Kern von Glück ist, dass es ein Versprechen ist. Und ein Versprechen auf Glückseligkeit hin. Kann man sagen. Also die Frage ist, was will man eigentlich? Hier wird gedacht, was wir machen, gehört schon, meine ich, alles hier irgendwie dazu, weil eben hier gedacht wird, eigentlich von diesem Urstreben, Denn hier steht ja kein Schöpfungsdenken dahinter, sondern hier steckt dahinter, man ist irgendwie in der Welt da, begrenzt, eingeschränkt, muss sehen, wo man bleibt, muss sich Raum machen. Und deswegen ist die Grundbestimmung der Eros das Streben, Seinserhaltung und Seinserweiterung. Das ist das Grundstreben und Seinserweiterung geht nur in Auseinandersetzung. Drum polemos pater pantum, der Krieg, der Vater aller Dinge. Das Agonale, ich muss mich behaupten, muss mich durchsetzen, besteht immer, Grenze gegen Grenze und wenn ich nicht aufpasse, werde ich zusammengedrückt. Ich muss wenigstens dagegen halten, um überhaupt den Status quo zu behalten. Deswegen ist völlig richtig, dass der Wille zur Macht immer der Wille zu mehr Macht ist. Diese Selbstbehauptung ist es eigentlich und hier gibt es eben tatsächlich keine leeren Räume, machtleere Räume werden sofort besetzt. Das haben Sie schon in der Natur, das Wasser fließt überhaupt hin, wo eine Lücke ist, fließt es eben hin, nicht, und sammelt sich und das gilt dann bei Menschen genauso, deswegen dieser schöne Satz, Kinder sind wie Wasser, sobald die sind, die füllen jeden Raum. Und alles, wo die ist, besetzen einfach alles. Weiß jeder, der welche hat oder mit denen zu tun hat, wie es deswegen nur im Kinderzimmer aussieht und all die Geschichten, die da hineingehören, Kinder wie Wasser. Also einfach diese Ausbreitung, das überall hinfließen und gehen. Und deswegen für die Griechen Eros als Grundbestimmung. Ganz anders im Schöpfungsdenken, wo nicht am Anfang der Eros steht, sondern das reine Gönnen und die reine Freigebigkeit und Liberalität. Denn in der biblischen Tradition wird gesagt, Gott muss nicht schaffen, er schafft in völliger Freiheit, ihm fehlt überhaupt nichts. Christen wissen nochmal ausdrücklich warum, weil er selber trinitarisch ist und für sich im Glück lebt. Und er schafft nur, was sagt dann der Dunscotus, quia vult condiligentes, weil er mit Liebende will. Er will auch anderen gönnen, zu lieben. Und damit ist dann das Grundgesetz der Schöpfung, das Wasserzeichen der Schöpfung, wie man sagen könnte, Freigebigkeit und nicht mehr der Eros. Aber außerhalb dieser biblischen Tradition, Eros, ja natürlich, was soll es denn sonst sein? Man sitzt da und muss streben und Eros ist ja, wie Sie wissen vom Gastmahl hier bei Platon, ist das Kind von Armut. Die Mutter heißt Peneas, die Armut. Und wie heißt der Vater? Da lesen Sie in Haufen von Übersetzungen der Reichtum. Ist aber nicht wahr. Der Vater heißt nicht Plutos. Der Vater heißt Poros. Und Poros ist dasselbe Wort wie Pore, Furt. Poros heißt Findigkeit, sich durchwursteln können, einen Ausweg finden. Aporie heißt, ich sehe keinen Ausweg, kein Hindurch oder wo das geht. Nicht? Also der Eros ist das Kind von Armut und Findigkeit. Und das ist man, wir sind arm und brauchen die Findigkeit, um uns zu behaupten, um uns durchzuwurschteln. In diesem Urwald und in diesem Krieg aller gegen alle. Das hat ja genug Belege in der Welt, darum denken das die Leute so. Auch die Christen steckt in uns ja genauso drin. Wir haben es gesagt, natürlich steckt das in uns allen drin. Nur, dass es eigentlich nochmal aufgesetzt gekriegt hat, eine andere Bestimmung, dass eigentlich hier gesagt wird, nein, der Ursprung der ganzen Welt und allem ist nicht der Eros, sondern ist Freigebigkeit, Gönnen. Das ist die Grundbestimmung und das wäre dann auch die Grundbestimmung des Lebens und der Welt überhaupt gegen allen äußeren Anschein, der natürlich auch noch da ist. Sag einmal so, die beiden Modelle, die Sie haben in der Weltweisheit. Und dann kann ja jeder gucken, was er da nun eigentlich macht und wie sich das verknüpft. Beides kommt vor. Wem gebe ich das letzte Wort? Das ist die Frage. Und hier stehen wir also in diesem Horizont des Eros und deswegen hier vorweg natürlich diese Frage nach der Tüchtigkeit und der Findigkeit. Poros. Dass das hineingehört. Wenn einer ohne große Mühe Großes erlangt hat, scheint er vielen unter Unvernünftigen weise sein Leben mit klugen Mitteln zu wappnen. Doch dies liegt nicht beim Menschen, ein Gott gewährtes, der einmal einen emporwirft, einen anderen unter Umklammerung der Arme niedergehen lässt. Das ist Pindar, nicht? Diese Beobachtung, dass das Schicksal mit uns spielt. Dass wir zwar klug sein können, aber dass wir die Sache nicht eigentlich schaffen. Und so geht es ja in diesen Texten weiter. Wenn Sie gucken auf der Seite 24, da ist vom Wagenlenker die Rede, der geschickt ist, Sophos. Sie haben den Steuermann, der den Wind kennt. Sie haben den Kunsthandwerker, der ein geschickter Könner ist. Spannend wird es dann bei dem Fragment 32 wieder. Da möchte ich mich ein bisschen bei aufhalten nochmal. Eins, das Alleinweise. Tosaphon will nicht und will doch mit dem Namen des Zeus benannt werden. Das ist, finde ich, eine sehr spannende Geschichte. Wenn Sie davon die Einleitung gelesen haben, haben Sie gelesen, wie wichtig das ist für die Griechen, dass die einen bestimmten Artikel erfunden haben, um präzise denken und arbeiten zu können. Deswegen ist es mit dem Lateinischen auch so eine Sache, das ist eigentlich keine Philosophensprache, sondern es ist die Sprache fürs Recht, nicht? Aber nicht für die Philosophie. Aber das Griechische und das Deutsche hat diesen bestimmten Artikel und kann damit also anders arbeiten. Und jetzt müssen wir vor diesem Hintergrund das Wort Philosophie angucken. Also die Griechen haben immer gesagt, Philosophie wir sagen Pferdeliebhaber, also wir tun das Objekt vorweg und hängen dann das Verb dahinter. Pferdefreund, Pferdeliebhaber, Kunstfreund, Naturfreund und überall so. Die Griechen machen es andersrum, die setzen das Verb vorweg und das Objekt dahinter. Phil, Hippos heißt der Pferdefreund. Phil Argyros ist ein Philos, ein Freund vom Argyron, vom Silber. Also jemand, der ein Freund vom Geld ist. So wird also da die griechische Verbindung aufgebaut, dass das Verb davor steht und das andere danach. Wenn ich jetzt also Philosophie hinschreibe, dann ist Philosophie von dort her gesagt, also Philo ist das Lieben und Sophia ist die Weisheit. Klar, ne? So sagen die Griechen, kommt das zusammen. Jetzt ist es so, dass es zum Beispiel so ein Wort gibt wie Philadelphia. Philadelphia heißt dann die Stadt, wo die Glocke da hängt, ne? Die Sprungne und wo die Satzung eingeführt wurde, Philadelphia. Wenn Sie jetzt in ein griechisches Lexikon gucken, es gibt kein Wort Adelphia. Es gibt Adelphos, das ist der Bruder, und es gibt Adelphä, die Schwester. Es gibt auch kein Wort Argyria, für Phil Argyria, die Geldliebe, sondern es gibt nur Argyron, das Silber. Das heißt, die Frage ist, ob das Wort Philosophia wirklich Phil zu Sophia heißt oder ob das nicht heißt die Liebe zum Sophon. So wie Phil Argyron die Liebe zum Argyron ist, also Phil Argyria die Liebe zum Argyron ist, und die Philadelphia, die Liebe zu den Adelphoi, zu den Brüdern, dann wäre auch die Philosophie nicht die Liebe zu Sophia, sondern die Liebe zum Sophon. Das hat zum Beispiel Heidegger in einem seiner kleinen Büchlein so interpretiert und aufgefasst. Es wäre natürlich komisch, wenn ich mir jetzt als Deutscher und selbst als Heidegger mir erlaube, da die Griechen zu korrigieren mit ihrer Etymologie. Nicht? Denn das geht natürlich auch nicht, denn tatsächlich gibt es eben keinen Unterschied zwischen dem Ia und dem On. Denn es kann natürlich genauso heißen, Sophia und Sophon. Ich will nur sagen, es kann beides heißen. Nur darauf will ich hinweisen. Und wenn jetzt er hier sagt, dass das Alleinweise nicht und doch Zeus heißen kann, will, dann heißt das, dass das die höchste Weltvernunft sowohl einen persönlichen Namen haben will, wie auch nicht. Das gibt religionsphilosophisch viel zu denken, nicht? Das ist der letzte Sinn und der Grund der Welt, von dem dort Heraklit spricht, das Sophon, das Weise, die Weisheit, die das Weise ist und das Weise, die die Weisheit ist, dass die zugleich Zeus heißen will und nicht heißen will. Die Namen sagen etwas über Gott, aber die Namen tun wir ihm zu, er selber ist über alle Namen. Sagt dann die christliche Tradition, auch die biblische Tradition. Man muss ja nicht sich gleich auf die negative Theologie da einschießen, gegen die habe ich was, weil ich die wesentlichen Glaubensgeheimnisse nicht erschweigen kann. Und deswegen wittere ich beim Reden von negativer Theologie immer schon Agnostizismus und eigentlich Ausweichen vor dem Ernst. Ich kann die Trinität nicht erschweigen. Wie macht man das? Heidegger hat gesagt, wir brauchen außer der Logik eine Sigetik. Eine Schweigelehre. Nur nochmal, wie soll ich die Trinität erschweigen und wie soll ich das Gottes Sohnschaft Jesu Christi erschweigen? Da ist nichts mit erschweigen. Und deswegen sollen mal die Christen aufpassen mit der negativen Theologie. Aber natürlich gehört sie mit hinein. Gott, dem wir einen Namen geben dürfen, sagen die Christen, wir dürfen ihn nennen Vater, weil das sein Sohn uns gelehrt und gesagt hat, ist doch über alle Namen. Und das steckt dann in einem solchen Text drin hier, eines, das Alleinweise, man hört sofort Jesus, wo der zu ihm kommt und sagt, guter Meister, sagt, nenn mich nicht gut, gut ist nur einer. Nicht? Also, eines, das Alleinweise, Tosophon, will nicht und will doch Zeus genannt werden. Wir dürfen ihn als unser Gott benennen. Sagt der Heraklit. Und sagt die biblisch-christliche Tradition auch. Während also Sophia eine Haltung ist, die jemand hat, wäre Tosophon die Weisheit, die es ist. Nicht? Die Liebe in Person, die Weisheit in Person oder so. Das drückt jetzt der Heraklit mit diesem Artikel aus, Tosophon. Und dann wäre die Philosophie also die Liebe zum Sophon und nicht bloß die Liebe zur Sophia. Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt.
Noch eine Frage mit der negativen Dialektik oder ja, der
Theologie.
Theologie. Ist das mit dem Nicht oder mit dem Nichts nicht auch so gemeint, dass es erstmal darum geht, vielleicht aus dieser Begrifflichkeit rauszukommen?
Klar wollen die das, deswegen habe ich ja gesagt,
also als erster Schritt.
Ja, also hingehören tut es auf jeden Fall.
Weil das Schweigen kann ja manchmal helfen, ich meine, es braucht halt dann noch mehr, wenn ich schweige, ja, vielleicht im Gehirn, aber erst, es kann ja helfen, ja, dass vielleicht ich aus diesem begrifflichen Zustand etwas rauswachse.
Ja. Und das muss ja sein, also das ist ganz klar, ich muss die Begriffe hinter mir lassen, denn Gott ist über alle Begriffe, das ist gar keine Frage. Die Sache ist nur, wenn ich das jetzt nicht bloß als eine Läuterung ansetze, sondern wenn ich sage, das ist das Letzte, dann meine ich, kommen wir auf die Zuspitzung hinein, das kann man ja vertreten, nur sage ich, man kann es eigentlich nicht als Christ oder in der biblischen Tradition vertreten. Ich kann sagen, das Allerletzte ist das lächelnde Schweigen Buddhas. Das ist in meinen Augen die schärfste Gegenposition zu dem, was biblisch-christlich gesagt wird. Da gibt es ja keine Dialogik, da ist ja nicht jemand da, der mich anspricht. Es gibt nämlich zwei Sorten von Schweigen. Es gibt das Schweigen, in dem ich höre. Muss ja auch still sein, sonst kann ich ja nicht hören, wenn ich dauernd rede. Das versuche ich mir schon immer zu sagen. Ich meine, jetzt rede ich wieder hier die ganze Zeit, aber hinterher höre ich dann wieder. Ne? Außerdem, wenn Sie was sagen, versuche ich auch hinzuhören. Ne? Also, man kann nicht die ganze Zeit reden, es gehört das Schweigen dazu, aber ob ich schweige im Dialog, weil ich hinhöre oder weil ich jetzt ausgeredet habe und jetzt respektvoll warte, was der andere dazu zu sagen hat oder so. Das sind ja zwei verschiedene Dinge, als wenn ich bloß sage, nein, das ganze Reden liegt so vorläufig und irgendwo muss das aufhören und das Letzte ist das Schweigen. Das steckt natürlich auch bei unseren Kirchenvätern drin. Da ist dann zum Beispiel zu lesen, das gehört zu der Weihnachtsliturgie, dass eben in der Menschwerdung der zweiten Person der Gottheit Gott sein Schweigen gebrochen hat. Es gibt wenige Sätze, gegen die ich immer so energisch anrede, wie gegen diesen Satz. Denn Weihnachten ist nicht das Schweigen Gottes Wort geworden, sondern das Wort Gottes ist Fleisch geworden. Und das ist nun mal was ganz anderes. Und das Wort ist in Gott, bei Gott und ist Gott. Und so fängt das Johannesevangelium an. Dass das Wort da ewig und immer dazugehört. Vielleicht verteidigt sich hier bloß ein armer Philosoph, der die Erlaubnis kriegen will, weiter zu reden. Das können Sie ja meinetwegen denken. Aber erstmal bleibe ich bei diesem Punkt zu sagen, das Wort war bei Gott und es war Gott und im Anfang, und Anfang heißt nicht in Initio, in Principio, ursprünglich, nicht im zeitlichen Anfang, sondern seit ewig, in Principio war es bei Gott. Das heißt, die biblische Tradition ist eine, wo das Wort überhaupt nicht wegzudenken ist. Und Wort ist von vornherein nicht inneres Wort. Das sagen zum Teil so mittelalterlichen Autoren, die gucken nach draußen hin und dann sagen sie sich, das ist ein Baum. Und immer das nach draußen sagt, ist mir das innere Wort. Nein, nein, Wort ist zwischen. Wort wird jemand gesagt. Und wenn ich die Welt entwerfe, mehrheitlich, beziehendlich, dann habe ich immer schon den Dialog drin. Immer ein Mit, ein Sprechen. Und das ist mein Haupteinwand gegen gewisse Bücher und Aufsätze. Zwischendurch lese ich ja und mache mal wieder eine Rezension bei uns in unserer Zeitschrift dazu, wo ich finde, im Nu läuft das so darauf hinaus zu sagen, nichts Genaues wissen wir ja nicht. Wird Ihnen jetzt der Schmidt-Leubel wieder sagen, auf dem Programm, wo steht er da, der kommt jetzt mal wieder nach München, habe ich gesehen, nicht? Und wird das genauso ausbreiten, da gibt es das große Real, niemand kennt es, niemand weiß es, und wir machen uns von uns unsere Bilder und Dinge darüber, deswegen sind die auch zweitrangig und deswegen sind alle Religionen prinzipiell eigentlich gleich, weil wir ja sowieso nicht durchstoßen. So der, also die entzieht sich ja, die ist ja weg. Und dagegen sagen mit aller Leidenschaft, nein, Gott selber, der in sich schon Gespräch ist, sacra conversatione von Ewigkeit zu Ewigkeit, spricht nochmal zu uns und nimmt uns dort mit hinein. Das muss niemand so sagen, nur verstehe ich nicht, wie jemand, der sowas nicht sagen will, dann doch meint, er wäre Christ. Das finde ich eine totale Umdeutung. Dabei kann man nicht machen.
Der hat gesagt, der Rest ist Schweigen, ja?
Ja, eben. Dann, ja, was bedeutet dieses Schweigen dort?
Dann müsste doch auch der Einzelne jetzt noch eine Antwort haben. Was ist es erstmal für mich?
Wieso ist es?
Ja. Dieses Schweigen? Ja.
Also ich lese genau...
Vielleicht geht das ja zurück auf den... Ich meine, es gab ja schon in der Frühzeit doch immer wieder so Aussagen, der letzte Grund ist Schweigen.
Ja, eben hat es... Ja, gerade...
Vielleicht hat es ja eine Verbindung.
Natürlich hat es das. Ganz klar, weil ja, hier ist das letzte Wort Schweigen. Was soll denn sonst sein, wenn ich also nicht die Offenbarung mit hineinnehme? Aber ich lese deswegen den Hamlet für mich anders und lese, dass das dieses Schweigen ist, in das hinein eben die Trompeten des Fortinbras klingen. Und die Trompeten des Fortinbras sind dieselben wie die Trompete im Fidelio, die der Bloch so geliebt hat, also in der größten Not die Ankunft des Gouverneurs kommt oder so. Das heißt, Schweigen natürlich, weil jetzt die eigentliche Antwort kommt.
Und nicht auf die Welt. Ist es dann zu Gott hin? Würden Sie dann generell ablehnen, das kommt immer wieder, Gott schweigt. Nazi-Verbrechen.
Ja, eben.
Und so ja. Dann die Frage, ja. Wo war Gott?
So
Gott
ist es.
Ja.
Ja. Also, das ist jetzt wichtig, dass Sie es ansprechen. Eben, dazu habe ich jetzt noch nichts gesagt, muss ich also noch einen Schritt weiter gehen. Nicht? Also erstmal habe ich gesprochen von unserem Schweigen, damit wir ihn hören. Jetzt kommt die Dimension, genau, dass er jetzt nicht geredet hat. Und wir haben das ja schon öfter berührt. Ich habe keine letzte, also theoretische Antwort auf die Theodizee-Problematik. Aber man kann ja versuchen, noch ein Stück zu sagen. Und hier finde ich, wir leben ja noch im Jahr des von Simone Weil. Oder ist es schon gerade, nee, ist es noch, nicht? Das ist ihr 100. Geburtstag. Und die sagt in einer ganzen Reihe von erschreckenden Texten, dass ich den Schrei Jesu und das Schweigen des Vaters zusammendenken muss und dass die eigentliche Harmonie der Welt ist. Viele Leute sind da ganz entsetzt und sagen, was soll das? Spinnt die denn völlig oder so? Sollen wir mal vorsichtig sein. Und mal sehen, wo das eigentlich hineingehört. Und ich habe versucht, das, wie sie es an einer Stelle auch macht, zu erklären über ihren Lehrer Alain, der das von dessen Lehrer hatte, der im Moment nicht einfiel. Das Beispiel, was der hatte, war so. Und ich halte ihn jetzt so ein Buch hin. Und dann sage ich, wer von uns sieht da jetzt vier rechte Winkel? Alle sehen wir vier rechte Winkel, aber keines unserer Augen sieht vier rechte Winkel. So, und das ist hier ein breiter Winkel und das ist ein spitzer Winkel. Das sind spitze Winkel. Spitze Winkel und zwei breite Winkel. Keiner sieht, kein Auge von uns sieht vier rechte Winkel. Aber wir sehen alle vier rechte Winkel, die wir nicht sehen. Und dieser Gesichtspunkt, dass wir entscheidende Dinge unsichtbarerweise sehen, das setzt sie jetzt hier an und würde sagen, was hätte er denn jetzt auf der Ebene der Worte sagen können? Sondern für den, der die richtigen Ohren hat, der hört die Antwort in diesem Schweigen. Für Jesus selber, meine ich, ist das zu zeigen auf zwei Weisen. Das eine, von so manchen modernen Exegeten verlästert, ist Lukas oder Johannes, die als letztes Wort dann sagen lassen, in deine Hände gebe ich meinen Geist, oder es ist vollbracht. Das heißt, dieser Ruf des Schreis, warum hast du mich verlassen, ist nochmal durchschritten. Näher dran, die Antwort, die ich in anderen Zusammenhängen auch schon mal Ihnen vorgelegt habe, wenn Sie diesen Psalm 22 selber weiterbeten oder lesen und kommen also bis zum Vers 10 oder 11, fängt also an mit Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und nach rabbinischer Zitierart ist ja diese erste Zeile, die da genannt wird, drückt aus, er hat den Psalm gebetet. Je nachdem, wie weit er gekommen ist. Mit dem Blut und Wasser in den Lungen oder so, das ist ja alles schwer zu sagen. Nicht? Aber wenn er bis zum 10. Vers gekommen ist, dann heißt es dann dort, und du bist mein Gott, vom Mutterleib an bin ich auf dich geworfen. Und jetzt heißt dann die Zeile, mi beten imi eli ata. Vom Leib meiner Mutter an, du, mein Gott. Eli, mein Gott, du, eli ata. Und dieses eli ata, das wäre also dasselbe, wie was der Lukas dann sagen lässt. In deine Hände gebe ich meinen Geist. Oder bei Johannes, es ist vollbracht. Also dass er nicht, wie bei Markus, der Schrei und der Großteil der modernen Theologen legt ihn als ein Schrei der Verzweiflung aus, wo ich zu deren Gunsten annehme, dass die Deutschen nicht können. Denn wenn es wirklich Verzweiflung wäre, und das ist eine schwere Sünde gegen die Hoffnung, dann wäre er nicht der Vater und Anführer unseres Glaubens. Kann man ja meinen. Nur wieder meine Frage, soll man sich dann noch Christ nennen? Also ich denke eher, dass die sprachlich schlampen und reden von Verzweiflungsschrei, die meinen Trostlosigkeit. Das gibt es, aber das ist nicht Verzweiflung. Und in dieser Trostlosigkeit hinein, wo er nicht uns anredet, sondern seinen Vater, öffnet sich das schon hin zu dieser Sache, mi beten mi eli ata. Und dieses eli ata, das kann man auch verstehen, dass die Leute sagen, er ruft Elias. Denn auf Aramäisch heißt Elia ta, Elias, komm. Der Psalm ist Hebräisch, die Leute sprechen damals Aramäisch. Aramäisch, Elia ta. Während ich schon als Kind nicht verstanden habe, wieso die Leute so blöd sind, auf Eli, Eli, lema sabachthani sagen, er ruft Elias. Und kein Religionslehrer hat es mir erklären können. Also, dass wirklich so eine Zeile dort hineingehört, dass er bis dorthin kommt. Und deswegen ermuntere ich Leute, die in schwerer Not und großen Verlust zu mir kommen und jammern, sagen, Sie sind jetzt so verletzbar, lassen Sie sich nicht einreden, Gott gibt es nicht. Erhalten Sie sich ihn als Adressaten Ihres Protestes. Fahren Sie auf ihn los, er hält es aus. Und früher oder später wird er antworten. Und wo finden Sie solche intime Texte wie Eli Ata, wie Beten Emi, außer in solchen Klage- und Anklagepsalmen? Und deswegen finde ich es so schlecht, dass die Christen sich verboten haben, zu klagen und anzuklagen. Das müssen wir von den Juden neu lernen. Man darf man nicht, darf man nicht, kriegt man gleich noch einen drauf oder so. Nein, sollen wir dürfen. Müssen wir tun, weil wir uns sonst um diese Chance bringen, dass wir zu dieser Erfahrung durchstoßen, mi beten imi eli ata. Und das würde dann nochmal mit hineingehören. Und unter diesem Hintergrund würde ich jetzt so versuchen, in aller Merken, in aller Behutsamkeit und so, von dem Schweigen Gottes zu reden. Dass es in diese Welt hineingehört, mit der Frage, was sollte er stattdessen sonst sagen? dass Sie mich recht verstehen, das ist keine Antwort. Es ist das Offenhalten der Antwort, denn ich finde die Dinge im Leben so schrecklich, dass ich frank und frei sage, unter ihm selbst als Antwort tue ich es nicht. Wenn sich jemand mit weniger tröstet, mit irgendeiner Theodizee, soll er es machen. Und wenn der Herr Kreiner damit zurande kommt mit seiner Defense, Free Will Defense, soll er es machen. Ich bleibe ungetröstet. Ich tue es nicht unter ihm selbst als Antwort. Man muss schon noch eins weiterreichen. Welche theoretische Antwort soll mir den Stachel des Schmerzes und des Leids aus der Seele nehmen und aus dem Fleisch? Kann ich nicht sehen. Nicht unter ihm selbst. Aber in Ansätzen, nochmal, kann es schon hier erfahren werden. Und dann hört er auf und sagt, in deine Hände, die ihn doch haben fallen lassen. Also genau diesen Schritt. Und deswegen diese Ermunterung und Ermutigung zur Klage. Ich sehe zwei Gründe, warum sich die Christen das verboten haben, einen edleren, einen weniger edleren. Der edlere, da gehört diese Emmaus-Geschichte hin, dass er den Jüngern da klar macht, habt euch doch nicht so, das muss doch alles sein, man muss eben erst durch das Leid durchgehen, dass die Leute sagen, gut, man lässt es dann. Den weniger edlen sehe ich darin, dass man Angst hat, wenn man sich bei Obrigkeiten beschwert, kriegt man immer noch einen drauf. Und das ist kein Zeichen von wirklichem Vertrauen. Deswegen ermuntere ich die Leute, Gott ist nicht so wie andere Obrigkeiten. Du kannst dich bei ihm beschweren, du kannst sagen, warum und wieso. Deswegen bin ich so überglücklich, dass es das Buch Hiob in der Bibel gibt und ich nicht auf außen auf Kritik an der Bibel angewiesen bin. Denn das ist ja eine ganz scharfe innerbiblische Kritik. Sie lesen zweimal in der Bibel, taucht das auf im Alten Testament, dieser Satz, da gibt es bei euch ein Sprichwort, die Väter essen saure Trauben und die Kinder kriegen stumpfe Zähne. Nicht so, Spruch des Herrn, ist es andersrum. Von wegen andersrum. Was hat denn das Kind getan, das mit AIDS auf die Welt kommt? Stimmt nicht, dass bloß wer selber saure Trauben isst, stumpfe Zähne kriegt. Und das muss ich nicht gegen die Bibel sagen, weil es in der Bibel selber gegen die anderen Texte steht. Das Buch Hiob, das den Unschuldigen in Schutz nimmt. Sonst nehmen Sie den ersten Psalm, der Gerechte steht am Wasser und er gedeiht und alles wird ihm gelingen. Was hat das für Konsequenzen in Israel? Wenn es ihnen schlecht geht, ist klar, dass sie ein Sünder sind. Und die Guten bleiben unter sich und sie werden als Sündenbock in die Wüste geschickt. Und wem es gut geht, der ist auch noch gut. Das kann doch nicht sein. Und dagegen gibt es das Buch Hiob. Und das ist ein Märchen, denn der ist schon ohne Schuld. Der Hiob wird aber so dargestellt, ohne Schuld. Aber es wird genau hier der unschuldig Leidende verteidigt. Das ist ja, die Freunde werden von Gott verworfen, nicht verworfen, aber jetzt erstmal verurteilt und Hiob soll für sie beten, weil die gesagt haben, wenn du leidest, bist du ein Sünder. Musst du ein Sünder sein, denn Gott ist gerecht. Der Hiob liegt auch nicht ganz richtig, denn er sagt, ich bin kein Sünder, also darf ich nicht leiden. Das geht auch nicht auf. Aber immerhin, sie sehen sofort, wer von beiden schlimmer ist. Und deswegen kriegen die Freunde eins ausgewischt. Die Frage bleibt offen. Nochmal, unter ihm selbst als Antwort tue ich es nicht. Und dann muss man mal sehen. Und wer mit anderen Worten vorher zufrieden ist, soll es sein. Das ist so ähnlich wie im Positiven, wo es da heißt, wenn euch die Leute hier schon loben und alles geht, dann habt ihr euren Lohn schon hinweg, nicht? Betet lieber im stillen Kämmerlein, dann bekommt ihr das von Gott, das ist ja gut. Wer mit dem Lohn hier zufrieden ist, okay. Wer hier mit dem Trost zufrieden ist, soll es sein. Ich nicht. Und für mich gehört diese ganze Dimension mit hinein. Und das alles vor diesem Hintergrund, wir sind bei der negativen Theologie, nicht? Sophon, Sophia, dass Gott genannt werden kann, aber sich zugleich auch entzieht, aber entzieht nicht bis zu dorthin, dass ich nicht weiß, ob er gut oder böse ist. Denn wenn ich etwas über Gott sagen kann, sonst passt der Name Gott nicht hin, dann heißt es, er ist anbetungswürdig. Oder abstrakter formuliert mit Anselm, et quo malius cogitare nequit. Das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Was darunter ist, verdient nicht den Namen Gott. Das ist dann ein Gott oder Götter, aber nicht Gott. Und deswegen gehört die Negation mit da hinein. Nochmal, er will nicht Zeus heißen, will doch heißen. Genau die Spannung ist auszuhalten, aber bitte beides. Nicht eins streichen. Und deswegen diese heutige Tendenz, die negative Theologie als die letzte zu setzen, sagen, weil wir es alle doch nicht wissen, dann sind doch alle nett zueinander und jeder so auf seinem Weg. Nein. Christen heißt glauben, dass einer gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist eine andere Position. Und deswegen ist das ein erster Schritt, zu sagen, er will und will nicht Zeus genannt werden. Vielleicht gibt es ja noch deutlichere Namen später für ihn. Hier nehme ich das hinein, also mein Ausgangspunkt war ja dieser sprachliche Hinweis. Philosophia, Liebe zu Sophia oder Liebe zum Sophon. Nicht? Wo ich vorschlagen würde, beides festzuhalten. Beides mit hineinzunehmen. Bitte? Ach so, das zweite war die Angst davor, dass sie noch eins draufkriegen. Der erste Grund war, dass Jesus das ja so erklärt, sagt, ihr Toren, musste das nicht so kommen. Und so erkläre ich mir dann auch so diese Lieder, die wir ja auch gern singen und die im Gesangbuch ja drinstehen, was Gott tut, das ist wohlgetan und ich füge mich und so. Nur habe ich meinen Studenten immer gesagt, am Kreuz hat Jesus das nicht gesungen. Und hier hört auch mal eine andere Dimension auch nochmal hin. Weil die Leute oft sagen, ja, die Christen, das ist ja gar nicht. Von wegen. Das ist nämlich einer der wenigen Punkte, wo Christen mehr Probleme haben als Atheisten. Sonst sagen ja immer die Atheisten, ja, ihr braucht ja diesen Schutz oder so etwas, wir müssen ja alles aushalten. Sag ich, wir an einem Punkt, es geht ja nicht darum, wer mehr leidet oder aushält, ist ja Quatsch. Aber wenn schon so diskutieren, kann man ja auch so diskutieren, sagen, euch tut es auch weh. Aber wir haben auch das Problem dazu, das mit dem Reden von einem guten Gott zu verbinden. Ein Problem weniger habt ihr. Das ist natürlich eine Belastung, dass die Christen haben einzutreten für die Ehre ihres Gottes, natürlich. Angesichts von Auschwitz, wie macht man das? Ganz zu schweigen von den Christen, die da beteiligt waren. Jedenfalls nominell Christen. Und mal gucken muss. Also, dass das so mit drinsteckt, wenn Sie jetzt den nächsten Fragment dann nehmen, diese 41. Eines nur ist das Weise, da taucht es nochmal auf, nicht das davon, sich auf den Gedanken zu verstehen. Gedanken finde ich vielleicht nicht so gut. Also im Griechischen steht da Gnome. Und Gnome heißt, wenn Sie im Lexikon nachgucken, Verstand und Erkenntnis. Ich finde, das ist etwas mehr als Gedanke. Denn Gedanke, Denken, da kann man ja alles möglich machen, man kann auch Unsinn denken. Aber Verstand und Erkenntnis bezieht sich ja nicht auf Unsinn. Deswegen finde ich Gedanke hier nicht so gut an der Stelle. Sondern, also das ist da auf der Seite 25 oben der erste Text. Nicht? Da steht, eines nur ist das Weise, sich auf den Gedanken zu verstehen. Und da würde ich eben, da steht, dann müsste man also sagen, hier Gnome eher, also der Verstand, die Erkenntnis, statt den Gedanken. Der Gedanke, der alles zu steuern weiß. Das sagt ja also die Weltvernunft, sagt ja auch in anderen Texten, wie der Blitz steuert, also das Göttliche, alles in der Welt. Aber Gedanken ist nicht gut. Im Deutschen, bei dem Text. Und dann natürlich seine Vorstellung mit dem einen, Fragment 50 dann, haben Sie nicht mich, sondern den Logos verstanden. Da ist übrigens ein Fehler, da steht jetzt ein U, nicht wahr? Und das muss ein N sein. Das ist ein Druckfehler. Logon. Sie haben den Logos vernommen und Logos ist ein Wort, das man nicht übersetzen kann. Das heißt Wort, Vernunft, Plot, Argument, Beweis, Beleg, Begründung. Das geht einfach nicht. Sehen Sie was schon, da, der Faust probiert das ja, da Goethe auch nicht und kommt dann auf die Tat. Also das ist nun wirklich nicht richtig. Also muss man gucken, deswegen muss man einfach bei Logos bleiben. Also wer diesen Sinn vernommen hat, dann ist es weise, dem Sinn gemäß zu sagen, alles ist eins. Natürlich gehört alles irgendwie zusammen, aber halt nicht so, wie er meint. Der Heraklit tut ja auch Gut und Böse in eins zusammen. Er sagt, da gehört alles hinein. Da werden wir noch reden müssen. Aber Sie merken ja auch die Spannung. Also im Fragment 50, sehen Sie, wird gesagt, alles ist eins. Jetzt haben wir einen Aha, Pantheismus. Schublade. Jetzt gucken Sie mal Fragment 108 an. Niemand von den Leuten versteht, dass das Sophon etwas von allem Abgesondertes ist. Also transzendent. Wenn Sie den einen Satz für sich nehmen, könnte das aussehen, als wäre es so eben pantheistisch, es ist alles sowieso eins und das ist es dann. Und dann nehmen Sie den nächsten dazu und dann steht, es ist das Abgesonderte von allem. Und natürlich, ich finde ja das Schönste, was dafür gefunden worden ist, ist dann das Wort vom Cusanus, der sagt, das Nicht-Andere. Wir alle sind andere zueinander und sind auch andere zum Nicht-Anderen. Aber das Nicht-Andere ist so sehr Nicht-Anderes, dass es weder so ein anderes ist wie wir, noch ein anderes als wir. Das ist eben das Nicht-Andere. Ne? Wir sind das Andere zu ihm. Also wenn man das so malen soll, dann müsste man das so malen. Ne? Also wir stecken so alle in den Schubladen hier. A, B, C, D. Nicht? Aliquid est aliotquid, sagen die mittelalterlichen Autoren. Ein Etwas heißt immer ein Anderes. Ich bin ein Anderes zum Anderen. Und wir sind auch die Anderen zum Göttlichen natürlich. Aber das Göttliche ist das Nicht-Andere zu uns. Das können wir gewissermaßen von dort da so rüber. Ne? Das Nicht-Andere ist weder so ein anderes wie wir, noch ist es ein anderes zu unserer Andersheit, sonst eben das schlechte Nicht-Andere. Aber wir sind die Anderen zu ihm. Eine Annäherung haben sie schon bei unserem Leibverhältnis. Einen Körper habe ich, einen Leib habe ich eigentlich nicht. Da müsste ich schon sagen, ich bin mein Leib. Aber ich kann nicht sagen, mein Leib ist ich. Also so Dinge gehören da schon hin. Und so gibt es solche Annäherungen. Und da war eben der Cusanus, der war ja ein Hobbyphilosoph und Theologe an sich, war der Staatsmann, nicht? Also Kirchenmann da und Kirchenrechtler, aber war nebenbei ein leidenschaftlicher Theologe und Philosoph und hat eben diese, war so ganz glücklich, dass er den Namen fand, Non Aliud. Da kann man damit nämlich umgehen und zum Beispiel sagen, das Non Aliud ist Non Aliud quam Non Aliud. Das Nicht-Andere ist nichts anderes als das Nicht-Andere. Und auf uns gesagt, jeder und jede von uns ist nichts anderes als er oder sie. Also wir definieren uns alle durch das Nicht-Andere, aber keiner von uns ist das Nicht-Andere. Und wir definieren nicht das Nicht-Andere, sondern das definiert sich durch sich selbst. Denn das Nicht-Andere ist nichts anderes als das Nicht-Andere. Ist das nicht schön? Da bin ich genauso beglückt wie der darüber. Und da hat er einen ganzen Dialog, so einen Tetralog dann dazu geschrieben mit seinen Freunden da im Winter in Rom, 1500 so und so viel, ich weiß die Jahreszahl jetzt nicht, wo er das so entwickelt. Aber ich finde das einen der schönsten Namen und so ein Denkanstupser, um zu vermeiden, dass man es falsch denkt. Und hier ist das so verteilt auf diese beiden Sätze. Ne? Dass so von alles ist eins und dann es ist das Abgesonderte. Absolute heißt das dann im Lateinischen. Solvere heißt lösen, absolut heißt das Losgelöste. Und weil er eben der ganz Losgelöste ist, kann er eben uns nahe sein. Auf derselben Ebene würde man sich durchdringen. Nicht? Ich kann nicht Wasser durch die Wand gießen, aber ich kann durch sie hindurchdenken. Also diese Sachen, die dort hineingehören, und darum kann der ganz in der Transzendenz ist der Immanente sein und muss uns nicht verdrängen. Und deswegen ist es so wichtig, dass Augustinus nicht sagt, Gott ist unser Innerstes, sondern dass er sagt, er ist innerer als unser Innerstes. Berühmter Satz aus den Confessiones, du bist superior summum meo et interior intimum meo. Höher als mein Höchstes und innerer als mein Innerstes. Wer ist nicht unser Innerstes? Wir sind ja nicht ein Stück vom lieben Gott, wo kommen wir da hin? Nee? Aber innerer als unser Innerstes. Innere Transzendenz nochmal. Und zugleich höher als unser Höchstes. Und nur was höher als unser Höchstes ist, kann innerer als unser Innerstes sein. Und umgekehrt. Und dann ist das alles andere als Gerede, sondern es versucht stammelnd auf was hinzuweisen, was wir natürlich nicht in den Griff kriegen. Aber was wir damit nochmal anzielen können. Und dann haben sie unten beim Demokrit, nicht, der dann die Arzneikunst da vergleicht mit der Weisheit nochmal, eben die Arzneikunst weiß, mit dem Leib umzugehen und die Weisheit befreit die Seele von den Leidenschaften. Und das, was ich schon ein paar Mal angesprochen hatte, Philosophie als Lebensform, dass das dahingehört und gegeben ist, nicht wahr? Dazu aber gehört, dass man lernt. Weder Kunst, also Techne, noch Wissenschaft, Sophie, ist etwas Erreichbares, wenn man nicht lernt. Das sagt dann auch die klassische Tugendlehre. Die erste Eigenschaft, die es bedarf, damit man klug genannt werden kann, ist die Belehrbarkeit, die Docibilitas. Wenn ich belehrbar ist, kann ich klug sein. Erste Zeichen von Klugheit ist die Belehrbarkeit. Dass man sich was gesagt sein kann. Was gehört zur Belehrbarkeit? Das Wissen um die eigene Inkompetenz und das Vertrauen auf die Kompetenz des anderen. Mit dem Problem, das da drin steckt, wie kann ich bei meiner Inkompetenz die Kompetenz des anderen erkennen? Das ist ja das Problem, was da drin steckt. Was macht's?
Vielleicht manchmal unbelehrbar zu sein.
Ja, das ist eben keine Lösung. Nicht? Was macht man also? Ist schon schwierig. Ich meine, wir behelfen uns so, dass wir gucken, wenn da an der Arztpraxis ein Schild steht, dass wir glauben, der hat ordentlich Examina gemacht und die Ärztekammer hat schon aufgepasst oder so. Nicht? Oder wenn jemand da irgendwas durchlaufen ist und wird dann hier zum Professor berufen, dass man sagt, ein völliger Dummkopf wird er nicht sein. Also irgendwas kann man von ihm schon lernen. Nicht? Aber manchmal täuscht man sich ja auch. Also das sind so die Probleme, die da drin stecken. Nicht? Ja, und was macht so ein armer, also jetzt so ein Theologiestudent, dann liest er den Rahner und den Balthasar, diese beiden großen Namen aus dem letzten Jahrhundert und die sind in vielen Punkten verschiedener Meinung. Soll ich jetzt der super Rahner Balthasar sein, der jetzt weiß, wer von beiden recht hat? Das ist schon ein Problem. Also muss man doch gucken, rumhören und so eine Mischung. Ich sage ja nicht, dass das Leben leicht ist, nicht, sondern einfach darauf hinweisen. Also gehört zur Klugheit die Belehrbarkeit. Zur Belehrbarkeit gehört das Wissen um die eigene Inkompetenz, dass man wirklich noch was zu lernen hat. Und auf der anderen Seite eben ein begründetes Vertrauen zu dem, von dem man lernt, was dort mit hineingehört. Muss man sehen, wie das dann geht. Und das Lernen hängt ja damit zusammen, da gehört dann die Systematik dazu. Das Aufbauen, und dazu passt dann das nächste Fragment, nicht? Toren formen sich durch die Geschenke des Zufalls, Kenner durch die Weisheit. Man könnte auch so ausdrücken, dumme Leute werden durch eigenen Schaden klug, hoffentlich. Kluge Leute können durch andere Leute Schaden klug werden. Und nachdem schon andere Leute festgestellt haben, dass man Fliegenpilze nur einmal essen kann, muss man es selber nicht probieren. Das hätte Konsequenzen für alles Mögliche in der Lebensführung. Nicht? Man muss nicht alles selber ausprobieren. Das ist das, was hier angesprochen wird. Nicht? Was kann ich übernehmen von? Wo ist es der Zufall, der mich belehrt, der Schmerz? Und wo ist es die Systematik, weil man das aufbaut nacheinander? Und dann ist ja das...
Erfahrungszentrierung ein Volksprogramm für die Bedingungen.
Wie bitte?
Erfahrungszentrierung ein Volksprogramm für die Bedingungen.
Ein Stück weit ist es so, behaupte ich. Ja, darauf läuft es hinaus. In vielen Fällen, vor allen Dingen, nein, es ist ein unnötiges Schmerz zufügen und es ist vergessen, was Kultur heißt. Kultur heißt, dass ich aus den Erfahrungen anderer lernen kann. Andere haben was erlebt, deswegen machen wir auch Philosophiegeschichte, um zu sehen, wir müssen nicht, erstmal gewinnen wir eine Menge Einsichten, man muss nicht das Rad dauernd neu entdecken oder Amerika. Und zweitens stoßen wir auf Wege, wo man gesehen hat, nein, das hat sich herausgestellt, das führt zu nichts. Das muss man dann nicht nochmal machen. Also drum ist das so wichtig, nicht zu meinen, mit einem selbst finge die Welt an, sondern so wie unsere Sprache ja der Niederschlag der Erfahrung unserer Vorfahren ist oder so, und deswegen ist es ja sinnvoll, darauf hinzuhören, heißt das hier, die Dinge zu übernehmen. Und wenn das geschieht, dann, damit hört ja das Fragment auf, dann heißt es dann hier, dann steht einem auch jedes Land offen und die Heimat eines solchen ist dann die ganze Welt. Da machen wir dann beim nächsten Mal mit dem Plato weiter. Da kommt dann die Unterscheidung zwischen Weisheit und Liebe zur Weisheit zum Tragen. Nicht? Dass wir das gucken. Danke Ihnen sehr und bis in 14 Tagen. So, ich darf jetzt, wie gesagt, schnell weglaufen.